Wirtschaft aufs Ohr. Unser heutiger Gast ist 54 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Donaueschingen. Er war über 20 Jahre als selbstständiger Versicherungsmakler tätig, bevor er in die Politik wechselte. Dort engagiert er sich seit 10 Jahren ehrenamtlich im Stadt- und Kreisrat. Seit 2021 vertritt er die Bürgerinnen und Bürger als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Für seine Fraktion FDP-DVP ist er als wirtschafts- und sozialpolitischer Sprecher tätig. Ich bin hier mit dem Herrn Nico Reit.
Hallo Kai, freut mich.
Hallo. Und wir wollen heute aus der Sicht eines Politikers mal klären, wie das in der sozialen Marktwirtschaft so aussieht. Weil in Deutschland hat man ja auch vom Staat eine große Verantwortung. Also der Staat kann viel mitbestimmen. Und da wollte mir als erstes mal fragen, wie da aus der Sicht der Politik die Aufgabe so sind.
Ja, also ich finde es erstmal super, dass ihr das Thema euch vornehmt, und die soziale Marktwirtschaft ist in Deutschland ja ein Modell, das die Wirtschaft und soziale Absicherung miteinander verbindet. Das ist ein Modell, das schon nach dem Krieg, also jetzt eigentlich schon 70 Jahre, so bei uns in Deutschland praktiziert wird, und das aus meiner Sicht sehr, sehr erfolgreich. Das hat in Deutschland schon zu einem gewisser Wohlstand führt, und dieser Wohlstand hat uns auch erst in die Lage versetzt, soziale Sicherungssysteme einzurichten und die soziale Sicherungssysteme zu finanzieren, was auch dem System so ein bisschen impliziert ist, dass die soziale Marktwirtschaft sich auch immer entwickelt. Und das sehen wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Zu der sozialen Komponente kommt immer mehr auch die ökologische Komponente mit dazu. Also das System ist schon auch, und das Modell ist in der Lage, mit den veränderten Rahmenbedingungen entsprechend sich auch mit zu verändern und sich anzupassen.
Ja, also würdest du die Sozialpolitik als gut befinden, oder was würdest du denn so als Manko daran sehen?
Ja, bei der Sozialpolitik und bei unserem sozialen System ist ja die Hauptfrage, die oft gestellt wird, die Frage der Gerechtigkeit. Und das System, ob das gerecht ist, ich glaube, da gibt es objektiv gar keine Maßeinheit. Wenn du die Betroffenen fragst, auf der einen Seite, dann sage die: Mensch, mir geht's finanziell nicht gut, mir geht's gesundheitlich vielleicht nicht gut. Und ich würde mir wünschen, dass da der Staat mehr macht. Auf der anderen Seite muss in der sozialen Marktwirtschaft ja diese Sozialleistung auch finanziert werden. Also derjenige, der in dem Fall jetzt dann vielleicht der Leistungsträger ist und mehr gibt, als er auch vom Staat bezieht, also dieser Steuerzahler, der den Transfer ermöglicht erst, der sagt: Mensch, ich bin schon viel zu viel belastet. Ich arbeite wahnsinnig viel und wahnsinnig hart und habe eine unglaublich hohe Steuerlast. Also Arbeit lohnt sich gar nicht mehr. Und von daher ist das die Schwierigkeit, diese Balance zu finden. Aber unterm Strich, finde ich, gibt es kein besseres System, denn mir verbindet damit die Möglichkeit, die Chance, auch zu Wohlstand zu kommen, aber diejenigen, die Unterstützung brauchen, die nicht zu verlieren. Und das ist ja der Anspruch auch von uns Politikern, dass man tatsächlich denjenigen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen, dass man denen auch hilft, dass man da niemanden verliert, niemanden zurücklässt. Und ich glaube, das gelingt uns in Deutschland schon ganz gut. Das ist der Blick von einem Politiker. Und wie gesagt, ich habe das eingangs gesagt, wenn du mit Betroffenen sprichst, und in Einzelfällen gibt es da bestimmt noch wirklich Verbesserungsbedarf. Also es gibt nichts Gutes, was nicht besser geht.
Okay, also zu dieser Hilfe gehört ja auch sowas wie der gesetzliche Mindestlohn. Ist dieser in Deutschland sinnvoll, oder wie ist da die Lohnfindung? Ist die sinnvoll umgesetzt? Ist die gut?
Also Mindestlohn ist von daher schon extrem wichtig, dass es einen gewissen Abstand gibt zu denjenigen, die nicht arbeiten. Also wir haben ja auch den einen oder anderen, der nicht bereit ist zu arbeiten, weil er sagt: Ach Mensch, unser Sozialsystem, das ermöglicht mir eigentlich auch nicht zur Arbeit und trotzdem habe ich so viel Leistungen zur Verfügung, so viel Geld zur Verfügung. Also mir reicht es. Also der Abstand zu demjenigen, der muss schon so groß sein, dass er am Ende eigentlich sagt, Mensch, wenn ich arbeiten würde, dann geht es mir noch besser. Also dieser Lohnabstand, dieses Lohnabstandsgebot, da müssen wir darauf achten, dass das eingehalten wird. Die Frage ist ja, wer so einen Mindestlohn vereinbaren soll. Und da bin ich der Meinung, dass sich der Staat raushalten sollte. Also das sollte nicht der Staat vereinbaren, wie der Mindestlohn ist, sondern die Tarifparteien, also die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die können das unter sich vereinbaren. Wir haben flächendeckend Tarifarbeitsverträge und da sollte durch die beiden Partner vereinbaren, die mit diesem System zu tun haben. Und das kann dann in einer Branche durchaus ein anderer Mindestlohn sein, wie eine andere Branche. Und insofern finde ich das ein Teil, wo der Staat sich raushalten sollte. Die soziale Marktwirtschaft bedeutet ja auch aus meiner Sicht, und ich bin jetzt bei einer liberalen Partei, bei der FDP, und mir sage jetzt so viel Staat wie nötig, aber so wenig Staat wie möglich. Und deswegen ist an der Stelle für uns schon so, dass die Tarifpartei das besser können als der Staat.
Ein Punkt, wo der Staat auch ganz viel eingreift, ist zum Beispiel die Rente. Der Generationenvertrag, der hat ja gerade eben ein Problem, kann man schon so sagen. Zu viele Leute kommen bald in Rente, die nicht getragen werden können. Wie sieht denn da die Zukunft deiner Meinung nach aus?
Also ist eine wahnsinnig spannende Frage und natürlich für euch in der Generation, die junge Generation, auch eine extrem wichtige Frage. Unser Generationenvertrag sieht ja so aus, dass wenn man 40, 45 Jahre gearbeitet hat und auch in die Renteversicherung einbezahlt hat, man davon ausgeht, dass die nachfolgende Generation auch so hart arbeitet und auch in die Rente einzahlt. Und nur dann, wenn man in Rente ist, diese Beiträge, die eingezahlt werden in die Renteversicherung, als Rente ausbezahlt bekommt. Also das ist ein System, das nennt sich Umlagefinanzierung. Ein System, das davon lebt, dass auch in Zukunft genügend Beitragszahler da sind, so wie du das jetzt richtig beschrieben hast, dass die Rentner der Zukunft davon abhängig sind, dass auch Nachfolgegenerationen Beiträge einzahlen. Es gibt ja ein anderes System, das nennt sich kapitalgedeckte Renteversicherung. Das heißt, da zahlst du nicht jetzt ein und der heute Rentner ist, der bekommt da davon eine Rente, sondern da zahlst du jetzt für dich, für deine Rente ein. Und das ist ja so eine Glaubensfrage, was ist das bessere System? Die privat finanzierte Rente, die sind kapitalgedeckt, also da zahlst du auf dein eigenes Konto ein und die gesetzliche Renteversicherung eben umlagefinanziert. Aufgrund vom demografischen Wandel, den wir heute jetzt schon spüren, das ist ein Grund, wird klar sein, ist klar, dass wir von der sicheren Rente zwar ausgehen können, aber die ist nicht auskömmlich. Also ich glaube, das ist ziemlich klar. Früher hat man 20 Beitragszahler und ein Rentner. Also 20 Beitragszahler haben eine Rente finanziert. Das sind bis in 10 Jahren nur noch 3. 3 Beitragszahler finanzieren eine Rente. Und das ist natürlich ein Verhältnis, da kann man immer davon ausgehen, dass die Rente auch von der Höhe her reicht. Und insofern muss es in Zukunft eine Kombination geben zwischen einer privaten Vorsorge, die kann auch ein Haus oder eine Immobilie sein, zwischen einer betrieblichen Vorsorge, das gibt es heute auch schon, betriebliche Rente, und die dritte Säule nach wie vor, aber halt niedriger, das wird die gesetzliche Renteversicherung sein. Und auch dort gibt es eine Verbesserung, wie man Gelder auch anlegen kann, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Ja, genau, also Sie wurde auf den Punkt Aktienrente raus. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Also befinden Sie das als gut?
Ja, weil die Aktien, das zeigen andere Länder auch, da ist die Quote, wie in Aktien gespart wird, deutlich größer. Also da gibt es, glaube ich, 50, 60, 70% der Menschen, die in Aktien investieren, also in Sachwerte, in Unternehmenswerte. Und die sind da sehr erfolgreich. Also das Geld kann man schon auch ein bisschen arbeiten lassen. Und in dem Fall ist der Ausdruck ein bisschen irreführend, weil nicht das Geld arbeitet, sondern die Firma, in die ich investiere. Und wenn ich an unser Wirtschaftssystem glaube und an eine Dynamik, an Wachstum, dann ist es eigentlich logisch, wenn ich in Aktien investiere, dass dann auch diese Werte steigen. Also nicht nur der Beitrag, den ich einzahle, sondern diese Investition, mit der hier gearbeitet wird, die rentiert sich auch und trägt zusätzlich dazu bei, dass das Kapital entsprechend größer wird, nicht nur mit Beitragseinzahlungen, sondern auch durch die Investition an sich. Natürlich muss man da immer so ein bisschen aufpassen. Das ist auch mit Risiken verbunden, weil Firmen können auch pleite gehen. Und so kann es bei Aktien auch passieren. Deswegen ist da die Strategie wichtig. Also erstens, dass man längerfristig anlegt, nicht von heute auf morgen. Denn das ist sicher ein Risiko, wenn ich heute jetzt in eine Chemieaktie investiere und ausgerechnet dieser Konzern hat verursacht einen Chemieunfall. Dann geht die Aktie auf einen Schlag runter. Dann habe ich natürlich einen riesen Verlust. Also muss ich in ganz viele verschiedene Werte, auf die ganze Welt investiere, das schafft Sicherheit. Ich muss über einen längeren Horizont investieren. Und wenn ich dann wirklich diese Strategie anwende, dann habe ich, und das zeigt die Vergangenheit, dann habe ich da auf jeden Fall Chance, dass ich da auch zusätzlich eine Rendite erwirtschafte. Also insofern ja, ich finde es gut, wenn man die Aktienrente, dass die Aktienrente jetzt kommt. Das, was die aktuelle Regierung, die Ampelregierung beschlossen hat, um hier einen Teil dazu beizutragen, dass die gesetzliche Renteversicherung auch in Zukunft noch für euch zukunftsfit ist, sozusagen.
Ja, das hoffen wir doch alle. Also eine andere Frage wäre aber auch noch, was Sie im Hinblick auf den Haushalt von 2024 und generell für die Zukunft als wichtig befinden. Also was würde Sie sagen, worauf würde Sie selber, wenn Sie das einteilen dürfte, den Fokus legen?
Also wir haben ja aktuell tatsächlich eine Haushaltssituation durch das Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht, wo ein Haushalt, ein Sonderhaushalt nicht verfassungsmäßig ist. Das heißt, die Bundesregierung fehlt im Moment eigentlich 60 Milliarden oder 65 Milliarden Euro. Und ich sage dir ganz ehrlich, dieses Sondervermögen fand ich von Anfang an eigentlich nicht wirklich ehrlich und nicht wirklich gut. Und zwar deswegen, also mir geht es so, wenn ich jetzt ein Haus baue und ich sage, ich möchte nicht mehr als 400.000 Euro Kredit aufnehmen und mir reicht es dann nachher doch nicht, weil ich doch noch einen Pool will und noch eine zusätzliche Garage oder irgendein Gartenhaus, das viel Geld kostet. Und dann sage ich einfach, ja, okay, bei der Sparkasse nehme ich nicht mehr als 400.000 Euro auf, ich gehe jetzt halt noch zur Volksbank und mache dort nochmal 100.000 Euro Sonderschulden oder Sondervermögen. Also ich fand das nicht ganz transparent. Insofern kann ich das Urteil nachvollziehen. Das ändert aber grundsätzlich nichts an der Ausgangslage. Nämlich gebe ich mehr Geld aus, als ich zur Verfügung habe. Und wir haben ja schon einen gewissen Schuldenstand in Deutschland. Der ist, glaube ich, absolut überschaubar und handelbar, weil wir ein sehr wirtschaftsstarkes Land sind. Wir sind mittlerweile die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist wirklich was, mit dem wir schon auch punkten und rechnen können. Deswegen können wir auch Schulden aufnehmen. Das ist grundsätzlich nicht das Thema. Aber wir müssen genau die nachfolgende Generation im Blick haben. Denn ihr müsst das dann irgendwann mal erwirtschaften und zurückzahlen. Und es ist nicht Generationen gerecht, wenn ich jetzt einen Haufen Schulden aufnehme und Geld ausgibe und ich mich später nicht drum schere, wer das wohl zurückzahlen kann und wie man es zurückzahlen wolle. Also insofern ist das immer die Frage, wie gehen wir mit so einem Haushalt um, der in so schwierige Zeiten zu erstellen ist. Und jetzt haben wir die Situation, deswegen kann man so eine Schuldenaufnahme, so ein Sondervermögen schon erkläre. Ich darf noch nicht sagen, ich habe keine Schuldenaufnahme. Also es sind letzten Endes ja auch Schulden, die ich da mache. Aber wenn es immer Sondervermögen ist, weil die Situation, die ich im Moment habe, ist ein unglaublicher, brutaler Angriffskrieg in der Ukraine, der zu ganz vielen Folgeerscheinungen führt, wie zum Beispiel Inflation, Energiekosten, Erhöhungen, war ja letztes Jahr sogar eine Energiekostenexplosion. Wir haben nach wie vor die Wirkungen von der Corona-Pandemie bei uns, auch in den Haushalten, die wir spüren. Also da müssen wir eine Balance finden. Und was wir, glaube ich, nicht machen dürfen, Wir haben kein Einnahmeproblem. Also wir dürfen aus meiner Sicht nicht die Steuern erhöhen. Das könnten wir auch machen. Wir könnten einfach die Steuern erhöhen.
Ja.
Wir haben ein gewisses Ausgabeproblem. Wir müssen schauen, für was geben wir Geld aus. Wir müssen priorisieren. Wir dürfen nicht weiter so wirklich mit der Gießkanne auch Geld ausgeben. Und da sage ich, wir sind ja beim Thema soziale Gerechtigkeit, sage ich nicht, dass wir zwingend überall Standards absenken müssen. Ich glaube, wir können effizienter sein und können Dinge auch umsetzen und Geld sparen, ohne dass es uns Steuererhöhungen kostet oder Einsparungen in Standards, sondern wir müssen einfach Bürokratie abbauen. Aber dort haben wir ganz, ganz viel Potenzial. Und jetzt sind wir gezwungen, uns Gedanken zu machen, wirklich Bürokratie abzubauen, zu digitalisieren. Wir können viele Dinge digital machen, was jetzt nicht digital funktioniert. Und auch dort ist viel Effizienzgewinn möglich. Und jetzt müssen wir, und das ist in Krise immer so, Krise sind immer eine Chance, dass wir auch solche Effizienzgewinne umsetzen, weil wir gezwungen sind, uns Gedanken zu machen, wie wir das künftig vielleicht besser machen und uns für das gleiche Geld, was man ausgäbe, vielleicht mehr bekommen.
Ja, aber durch diese Digitalisierung ist ja auch wieder die Chance oder besser gesagt die Gefahr hoch, dass auch viele Menschen Jobs verlieren, die sie halt davor hatte. Wie sollte man das dann regeln? Also
ich glaube, dass die Digitalisierung und die Kapazitäten, wo man dort auch auf dem Arbeitsmarkt schaffe, dass man die zwingend brauche. Wir haben auf der anderen Seite einen Fachkräftemangel. Also wir haben eigentlich im Moment nicht zu wenig Arbeit für zu viele Leute, sondern wir haben zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Und dadurch sind in viele Bereiche Menschen auch wahnsinnig unter Druck und in Stress. Das macht Menschen krank. Also ich glaube, die Digitalisierung führt erst mal dazu, dass wir vielleicht unsere Arbeit, die wir umsetzen müssen, dass wir die wieder schaffen und dass wir die bewältigen. Also ich habe keine Angst davor, dass Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet. Das wird Arbeitsplätze verändern. Wir werden neue Arbeitsplätze bekommen, wenn wir Digitalisierung umsetzen. Teilweise Arbeitsplätze, wovon wir noch gar nicht wissen, wie die aussehen. Neue Jobs, neue Berufe, die entstehen. Ich glaube, dass die Digitalisierung, wenn da jemand Angst davor hat, kann ich das nachvollziehen, weil man nicht wisse genau, was passiert. Das ist, der Mensch ist so, wenn was Neues kommt, wenn eine Veränderung kommt, man verunsichert das grundsätzlich. Aber ich glaube, dass man bei der Digitalisierung wirklich mehr Chancen habe als Risiko, und die Risiken dürfen wir aber nicht außer Acht lassen. Und wir müssen das auch ernst nehmen. Wir haben ja nicht nur durch Digitalisierung eine Veränderung, sondern die Transformation unserer Industrie. Wir sind eigentlich bis jetzt eine total Automobilindustrie geprägte Nation und besonders in Baden-Württemberg. Das wird sich verändern. Aber ich glaube, diese Transformation, die bietet tatsächlich auch Chancen, auch aufgrund von Innovation, von Technologie, das beherrschen wir, das können wir ja, dass wir da auf dem Weltmarkt dann aber da erfolgreich sein können nach wie vor und uns weiterentwickeln.
Ja, das hört sich doch eigentlich dann ganz gut an. Dann würde ich mich bedanken für das Gespräch.
Vielen Dank, ich fand es auch super und freue mich, dass ihr das Thema so aufgreift. Und bis zum nächsten Mal, ich höre mir euren Podcast und das empfehle ich alle anderen auch auf jeden Fall an. Vielen Dank.
Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Wirtschaft aufs Ohr.